wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren Folge Insert Moin. Und heute reden wir über Mafia the Old Country. Ich freue mich sehr. Und als Gast, um dieses, wie ich finde, wunderschöne Spiel zu besprechen, habe ich Matthias Dammes von PC Games eingeladen.
Ja, hallo.
Ja, ey, mich freut's, dass wir jetzt hier zusammen über das Spiel sprechen können, weil mich hat's jetzt die letzten Tage ganz gut beschäftigt, muss ich sagen. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Das ist immer so toll, weil ich habe jetzt eine ganze Zeit lang für Game 2 gearbeitet und bei Game 2 war es ja ganz oft so, dass wir uns diesen Embargo-Richtlinien gar nicht so richtig unterworfen haben, sondern meistens auch ein bisschen später veröffentlicht haben. Sprich, wir wussten schon, was so das der Tenor ist aus der Presse. Und diesmal ist es halt ja natürlich ein bisschen anders.
Ja, das ist immer so eine etwas andere Herangehensweise, wenn man schon etwas spät dran ist und dann weiß, die Leute ticken so, warum sehe ich das eigentlich anders?
Ja, genau. Und jetzt ist es so, man tappt gerade so ins Dunkel. Also so oder so, auch bei Game 2 natürlich stehen wir zu unserer Meinung, da haben wir zu unserer Meinung gestanden. Aber trotzdem war es halt einfach interessant, dann schon zu wissen, ah ja, okay, so ist ungefähr der Wertungsschnitt.
Ja.
Und jetzt ist es halt anders. Deshalb, Matthias, lass uns doch mal einsteigen. Mafia The Old Country ist der mittlerweile vierte Teil dieser, ich finde zumindest auch wieder größtenteils sehr tollen Serie, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass diese Reihe jetzt tatsächlich so ein bisschen zu ihren Ursprüngen zurückfindet. Der dritte Teil von Mafia, der ist so ein bisschen schwieriger besprochen und auch im Fankreisen jetzt nicht so der Lieblingsteil, weil der sich dann doch ein bisschen sehr mit der klassischen Open-World-Struktur angebiedert hat. Jetzt mit The Old Country hat aber Hangar 13, wo auch tatsächlich noch einige der alten Hasen von Illusion Softworks sitzen, aber gesagt, okay, die wollen sich halt eben wieder zurück zu den Wurzeln bewegen und dort auch wieder auf diese Open-World-Kulisse, nenne ich es mal, aufsetzen. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen storytechnisch abholen? Wo sind wir denn da unterwegs und wem folgen wir?
Ja, Mafia The Old Country ist ein Prequel zu allen bisherigen Mafia-Spielen. Also es spielt deutlich vor den Ereignissen des ersten Mafias. Genau zu sein, fängt es 1904 an, was mehr als 25 Jahre vor dem ersten Mafia ist. Und wir sind auch nicht in Amerika, sondern im guten alten Sizilien, also im Mutterland der Mafia, unterwegs. Und dort schlüpfen wir in die Rolle des jungen Enzo. Enzo Favara, also nicht Enzo Ferrari. Und der hat ein recht beschwerliches Leben, der als Minenarbeiter in einer Schwefelmine und gerät dann halt durch Umstände quasi in die Obhut der Familie eines Dons und arbeitet sich dann dort quasi hoch in der ehrenwerten Familie.
Ja, wie ehrenwert die ist, das müsst ihr dann wahrscheinlich im Laufe, wenn ihr dieses Spiel spielt, selber herausfinden, weil wir wollen natürlich auch die Geschichte nicht zu sehr vorwegnehmen. Das ist, glaube ich, unbestreitbar einer der wichtigsten Punkte dieses Spiels. Lass uns aber vielleicht trotzdem mal so ein bisschen in die Kritik gehen, gleich da einsteigen, was so die Geschichte angeht. Was war so dein Gefühl? Wie hast du diese Erzählung empfunden?
Also ich fand die Geschichte herausragend. Sie ist definitiv der zentrale Kern des Spiels, die Geschichte und die ihre Charaktere. Und für mich kam die auch schon sehr nah an den ersten Teil ran. An manchen Stellen hat es die sogar erzählerische Mittel besser genutzt, meiner Meinung nach. Welche Geschichte man dann am Ende wirklich besser findet, ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen persönliche Präferenz. Da sie jetzt näher an mir dran ist, habe ich gerade ein bisschen mehr Bindung zur Geschichte von The Old Country. Ich finde, was ich halt wirklich gut fand, ist, dass das Spiel sich wirklich direkt ohne Klimbim, sag ich mal, auf seine Story konzentriert. Da ist ein Moment nach dem anderen. Es geht Schlag auf Schlag. Und das finde ich eigentlich richtig gut, dass du da nie wirklich auch nur auf den Gedanken kommst, jetzt irgendwie abzuschweifen oder dich in irgendwelchen anderen Sachen zu ergehen. Da kommen wir ja sicherlich später nochmal zu, wenn es um die Struktur geht, mit der Open World und so.
Auf jeden Fall. Ja, finde ich schon mal spannend, weil, also das tut mir schon mal gut, weil ich fand es sehr, sehr, naja, spannend ist vielleicht sogar das falsche Wort, da kommen wir gleich mal zu, aber ich fand auch gerade so die Charaktere, also ich finde die so charmant, manche auch bedrohlich charmant. Also gerade wenn man sich, man wird ja, das hast du eben gerade beschrieben, als Enzo letztendlich bei einer Mafia-Familie aufgenommen und arbeitet sich da so die Ränge hoch. Und bei diesem Don, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, Torisi. Genau. Den finde ich fantastisch. Das ist so meine absolute Lieblingsfigur in diesem Gespann. Aber es gibt wahnsinnig viele tolle Figuren.
Ja, er gibt halt so das typische Bild eines Paten ab, was man halt auch so aus dem Kino so gewohnt ist. Der hätte auch von Marlon Brando gespielt werden können.
Voll. Aber auch, dass der hat so eine, also erst dachte ich so, okay, das könnte fast so eine Art Vaterfigur für Enzo werden, weil der halt so eine, das ist so ganz komisch, er hat so Ansätze von einer gewissen Wärme, so eine ganz leichte Freundlichkeit, aber du merkst immer irgendwie, irgendwas brodelt im Hintergrund. Und auch so seine Blicke, die schneiden so durch einen durch. Ich finde diese Figur wahnsinnig toll.
Ja, man kriegt schnell den Eindruck vermittelt, diesen Mann möchtest du nicht hintergehen. Was ich halt auch toll fand bei den Charakteren, ist, dass sie wieder wie beim ersten Mafia unserem relativ unerfahrenen Protagonisten zwei quasi Kompagnons an die Seite stellen. Und ich fand die beiden sogar besser als Sam und Pauly im ersten Teil, weil sie sich charakterlich stärker voneinander unterschieden. Der eine war halt so dieser, ja, der väterliche Mentorentyp und der andere ist halt so dieser arrogante Schnösel, der sich aber irgendwie dann doch zum besten Freund entwickelt. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, diese Entwicklung, die da auch stattfindet mit diesen Seitencharakteren.
Ja, die haben halt auch eine interessante Dynamik. Und das ist so ein bisschen meine Kritik. Also mir ist es generell jetzt total schwer gefallen. Wir haben ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass wir beide unsere Tests schon geschrieben haben. Du für PC Games, ich für IGN. Und ich hatte ganz oft das Problem, ich habe das dann so beschrieben und habe auch gesagt, was so meine Probleme sind. Und am Ende habe ich gemerkt, boah, das klingt irgendwie negativ, aber ich meine das gar nicht so negativ, wie es sich liest. Weil zum Beispiel bei der Geschichte hatte ich so ein bisschen das Problem, ich bin voll bei dir, ich lieb diese Geschichte primär, aber wegen diesen tollen Charakteren, den ich an den Lippen geklebt habe. Aber ich finde die einzelnen Plotpoints, die Dinge, die dort passieren, die finde ich wiederum relativ vorhersehbar. Ging es dir da ähnlich?
Jein. Ja, es ist schwierig, über solche Dinge zu sprechen, ohne zu spoilern. Ja, geht ja da so ein bisschen noch so ein Konflikt einher mit, das sind ja noch, was man vielleicht verraten kann, da sind ja auch noch andere Mafia-Familien aktiv. Und da entwickelt sich doch eine für mich eigentlich sehr interessante Spannung zwischen den Familien. Dann kommt noch die Staatsmacht, mischt ja noch irgendwie damit. Diese Gemengelage fand ich eigentlich sehr interessant. Da wird dann auch immer wieder Ehre rausgekramt und Verrat und hier und da. Das fand ich eigentlich schon gut gemacht und da war es mir jetzt auch nicht so wichtig, dass jetzt irgendwie so wahnsinnig viele unerwartete Dinge passierten. Wobei ich am Ende schon mit dem Ende so nicht ganz gerechnet habe, muss ich ehrlich sagen. Aber da will ich mich jetzt nicht zu sehr verreiten, weil ich sonst vielleicht irgendwas spoilere, aber da habe ich mich am Ende doch über eine kleine Stelle aufgeregt. Aber gut, das sind Sachen für irgendwelche späteren Spoilercasts.
Ja, ja. Ich wollte jetzt auch gar nicht sagen, dass man irgendwie alles vorhersehen kann. Das ging mir auch nicht so. Und es gab auch durchaus Momente, die mich überrascht haben. Auch das, was du meintest, dass es eben Situationen gab, wo man sich so ein bisschen an den Kopf gefasst hat und sich gefragt hat, macht das jetzt gerade Sinn? Hatte ich auch so ein, zwei Mal, wo ich das Gefühl hatte, okay, da wird die Logik so ein bisschen dem spielerischen Korsett untergeordnet. Die wollten eine gewisse Situation erschaffen und der Weg dahin ist so ein kleines bisschen gebogen hier und da. Und was ich halt meine, also eine Sache kann man, glaube ich, vorwegnehmen, nur so als Beispiel für Dinge, bei denen ich meine, diese Plotpoints sind so ein bisschen vorherschaubar. Du bist dann als Enzo auf diesem Hof von Don Torisi und machst dann so deine Alltagsaufgaben und irgendwann läuft dir so ein Mädchen über den Weg und die ist ja ganz charmant und man merkt direkt, Enzo kriegt strahlende Augen und ich wusste genau in dem Moment, ja klar, ich weiß, wer das ist. Natürlich ist das die Tochter vom Don.
Das fand ich persönlich aber ziemlich gut, dass die Tochter des Don ist, weil das für wesentlich mehr Spannung sorgte. Im ersten Teil verguckt sich der Protagonist in die Tochter des Barkeepers. Das war jetzt, ja, hat stimmt. jetzt wenig Konfliktpotenzial in sich getragen. Das war dann hier schon deutlich, da war deutlich mehr dahinter, was sich dann ja auch durchs ganze Spiel zieht, dass das halt gewisse Probleme mit sich bringt.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also das, was sie draus machen, finde ich dann auch immer spannend, aber es gab so ein, zwei Momente, wo ich einfach kurz dachte, ah, ja klar, klar passiert das jetzt. Genauso, wenn du so Momente hast, wo du genau weißt, jetzt auch einfach ein fiktiv wahlloses Beispiel, ohne irgendwas zu benennen, aber es kommt natürlich auch zur Auseinandersetzung und du bist quasi mit der Familie auf dem Weg zu irgendeinem Treffen. Und du bist eigentlich schon so, ja, okay, das ist jetzt der perfekte Moment für einen Hinterhalt oder für irgendwas, was jetzt losbricht. Was in dem Sinne, das meine ich so ein bisschen mit vorhersehbar. Das, was dann passiert, gebe ich dir wieder vollkommen recht. Da bin ich dann aber trotzdem irgendwie gespannt dabei und folge dem Geschehen auf dem Bildschirm. Aber das war so ein bisschen das, was ich so an der Geschichte interessant fand, was mir einfach immer wieder aufgefallen ist. Aber dann lass uns doch mal, du hast es auch eben gerade schon kurz angedeutet, noch mal so zum Strukturellen kommen. Sag uns doch mal, wie so das Spielgeschehen bei Mafia The Old Country aussieht.
Ja, im Grunde ist es ja eigentlich ein ziemlich lineares Spiel, wo, wie schon erwähnt, quasi die Story unabdingbar vor sich hinschreitet und ein Story-Moment nach dem anderen kommt. Wenn das eine Kapitel zu Ende ist, startet das nächste und du hast trotz dessen, dass du dich eigentlich in einer offenen Spielwelt bewegst, ist die halt nur Kulisse. Zumindest während du in der Story unterwegs bist. Du hast ab und zu mal ein, zwei Gelegenheiten, wo du mal allein unterwegs bist, aber meistens hast du ja eh irgendjemanden bei dir und dann bist du ja quasi in das Story-Korsett gezwungen und dann ja nimmt das seinen Weg.
Genau, also dieses, ich finde auch gerade so das Pacing, ne, das ist wahnsinnig schnell, aber auch gleichzeitig wieder so gut gemacht, um jetzt nochmal ganz kurz so einen Rückschlag zu der Geschichte zu kriegen, dass selbst wenn du von Kapitel zu Kapitel, da hast du durchaus eben Zeitsprünge, aber du bist trotzdem emotional so drin, dass du das alles nachvollziehen kannst, was da eigentlich passiert. Und das finde ich ist so ein kleiner Geniestreich.
Ja, ich finde auch, dass, weil du das Pacing ansprichst, dass das Spiel es schafft, eine sehr gute Mischung zu machen aus du hast irgendwelche actionreichen Sequenzen, dann kommen wieder ruhigere Momente und vielleicht zwischendurch auch mal ein paar heitere Momente, nur um dann unverhofft relativ schnell wieder in den Mafiasumpf hineingezogen zu werden. Das fand ich eigentlich immer so eine schöne Mischung, so ein schönes Auf und Ab, wobei es gegen Ende dann immer actionreicher wird. Ja.
Ich finde auch gerade so den Anfang, aber das mochte ich tatsächlich bei zumindest Mafia 1 und 2, Mafia 3 habe ich jetzt gar nicht so viel gespielt, aber auch schon immer, dieses, du fängst an und du merkst, okay, du bist jetzt gerade noch nichts wert in der Rangliste der Mafia sozusagen, du musst dich erst irgendwie zu jemandem machen, du musst erst deine Sporen verdienen und deshalb fängt das Spiel so nach diesem Prolog, wo schon so ein klein bisschen Spektakel immer mal dabei ist, aber nach diesem Prolog fängt es dann sehr ruhig an und ist sehr geerdet und du machst halt eigentlich gar nicht so viel, bis auf Kisten von A nach B tragen, mal so eine Schweinshälfte in die Küche bringen oder dann halt auch schon mal, dass du so auf Geldeintreibemissionen gehst, wo aber auch jetzt nicht die Action im Vordergrund steht, sondern wirklich eher das Erleben der Welt und dass du ein Teil davon bist. Und das mag ich bei Mafia auch immer total gern. Also man wird da so richtig schön reingeholt und merkt, dass man halt zu so einem Teil der ganzen Geschichte wird. Und das mag ich. Und so später, das hast du ja auch gerade schon gesagt, fährt es dann erst so richtig auf und dann passieren eben auch diese Action-Set-Pieces. Ich muss sagen, hinten raus hätte ich mir, weiß ich nicht, wie es dir da ging, aber da war ich schon so bei ein, zwei Shootouts, dachte ich mir so, ach, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt unbedingt noch gebraucht hätte. Da hätte ich vielleicht so, ja, ein, zwei Momente hätte man für mich fast streichen können.
Nö, fand ich jetzt gar nicht so. Mhm. Das Spiel setzt ja auch sehr viel auf Schleichmissionen. Also es gibt auch, was vielleicht dem einen oder anderen, ich gehe jetzt mal davon aus, wahrscheinlich nicht so schmecken wird, dass es auch Pflichtschleichmissionen gibt. Also Missionen, in denen du keine Alternative hast. Und ich finde, da findet es eigentlich eine gute Mischung aus beiden. Also aus Schleichmissionen und den, wo dann Nettigkeiten in Bleiform ausgetauscht werden. Das Balancing fand ich eigentlich ganz gut so.
Mhm. Also genau, von der Abwechslung finde ich das auch fein. Ich weiß auch nicht, am Ende dachte ich nur, ach, das habe ich jetzt ein, zwei Mal zu viel gesehen, aber auch jetzt nicht im großen Stil, dass ich mir dachte, okay, jetzt höre ich auf, das auf gar keinen Fall, aber ich dachte mir, boah, vielleicht, oder es hätte einem vielleicht noch ein bisschen was anderes einfallen können. Ich finde, es gibt so einzelne Szenen und Sequenzen, die richtig toll inszeniert sind. Und dann hast du halt eben auch eher diese klassischen Elemente, du hast es gerade schon gesagt, Shootouts, also Third-Person-Shooter-Deckungscover-Geschichten. Und du hast diese Schleichabschnitte, zu den anderen Sachen kommen wir vielleicht gleich auch noch. Und bei den Sachen muss ich sagen, wenn ich sie mir so im Nachhinein anschaue, dass da spielerisch eigentlich gar nicht so viel passiert. Du merkst langsam, warum ich gesagt habe, dass ich so am Ende, als ich meinen Text geschrieben habe, so drauf geguckt habe und war, hä, warum klingt das so negativ? Weil ich halt an allem irgendwie so ein bisschen auch sehe, was man daran nicht so gut finden kann. Bei mir hat so im Großen und Ganzen überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Also ich habe halt trotzdem meine Zeit da total genossen. Was sagst du denn so zum Missionsdesign, wenn wir uns jetzt mal das Schleichen und auch das Schießen anschauen?
Ich fand es eigentlich meistens okay. Die Schleichmissionen sind eigentlich durch die Bank weg gut strukturiert, finde ich. Man kann die Szenen, durch die man sich da bewegen muss, meistens ziemlich gut lesen, um sich dann quasi seinen Weg zurechtzulegen. Man hat ja da so noch ein paar Tools an der Hand mit Münzen oder Flaschenwerfen zum Beispiel, um Wachen abzulenken. Man sollte nach Möglichkeit die Leichen in irgendwelchen Kisten verstecken, die überall rumstehen.
Auch geil übrigens, dass wenn man Leichen in Kisten tut, dass sie anscheinend verschwinden.
Ja, die verschwinden. Du kannst unendlich viele Leichen in eine und dieselbe Kiste schmeißen. Das fand ich auch ein bisschen lustig. Ja. Aber es ist jetzt kein Splinter Cell oder sage ich mal, also was jetzt die Herausforderung des Schleichens angeht, das ist schon alles relativ seicht. Also ich hatte zumindest jetzt nie wirklich groß Probleme, durch die Schleichabschnitte durchzukommen. Das ging mir bei den Shootouts dann schon, war mir das dann schon ein bisschen knackiger manchmal.
Also beim Schleichen finde ich auch, generell habe ich bei Mafia The Old Country so das Gefühl, dass das Studio dahinter einfach die Absicht hatte, okay, das muss hier einfach schön inszeniert sein und du sollst da sogar gut durchkommen. Weil du das gerade meintest, ne, die Schleichpassagen sind irgendwie so klar aufgebaut, dass du eigentlich immer relativ gut weißt, okay, wo muss ich als nächstes hin, um meinen Weg da letztendlich durch die Gegnermassen zu bahnen, weil es gibt immer einen Gegner, der dir irgendwie einen Rücken zudreht oder der alleine steht, den du weglocken kannst mit einer Münze oder mit einem mit einer Glasflasche und deshalb kommt man da gut durch, aber das finde ich auch, fand ich gar nicht störend, sondern das hat eher dafür gesorgt, dass sich so ein Flow entwickelt.
Es wäre halt auch zum Beispiel eher kontraproduktiv, wenn du die Leute zwingst, manche Missionen wirklich im Schleichen zu spielen, dann müssen die auch so gestaltet sein, dass das für Leute, die das eher nicht so mögen, dass das für die keine Bestrafung ist. Dass die das trotzdem irgendwie gut hinbekommen.
Genau, werden. Voll. Und das ist auch wiederum etwas, was ich auch toll finde. Du hast gesagt, es gibt so ein, zwei Mal Situationen, wo du nicht drum rumkommst zu schleichen. Aber es gibt auch ganz oft Situationen, wo das einfach optional ist. Also du kannst dann anfangen zu schleichen. Ich bin auch immer mit dem Flow gegangen, wie es so gelaufen ist. Ich habe angefangen zu schleichen, habe ein paar Gegner ausgeschaltet. Dann irgendwann habe ich einen Fehler gemacht. Ich wurde dann doch entdeckt. Und dann dachte ich mir, na gut, nö, dann machen wir jetzt weiter mit der Bleibungsliste. Ist okay. Und das geht. Und das mag ich irgendwie.
Ja, klar.
Das ist so dynamisch auf dich reagiert und dass halt beides geht und du nicht immer gezwungen bist.
Es geht beides und du wirst halt, wenn du es verkackst, damit bestraft, dass du dich dann halt wirklich zur Wehr setzen musst und dass meiner Meinung nach die Feuergefechte schon etwas schwieriger sind. Weil die Gegner auch, ich würde jetzt nicht sagen, sie sind super schlau, aber sie können doch schon, sie geben sich gegenseitig Deckung, sie versuchen zu flankieren manchmal. Die Gegner, die mit einer Schrotflinte ausgestattet sind, die versuchen dich auch wirklich in den Nahkampf zu zwingen und solche Geschichten, die werfen dann auch Granaten, um dich aus der Deckung zu treiben. So dieses Standardrepertoire haben die schon drauf. Und da Enzo jetzt nicht so wahnsinnig viel aushält, zumindest hatte ich das Gefühl, kann das dann schon mal ein bisschen knackig werden, wenn es ein paar Gegner mehr sind. Und man ist ja meistens dann allein in diesen Gefechten. Ja, aber ich fand da eigentlich auch ganz charmant, da man ja mit diesen alten Waffen aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts hantiert, dass sich das nicht ganz so fluffig spielt, wie wenn man jetzt einen modernen Military-Shooter spielt oder so, sondern da dauert das Nachladen halt schon mal ein bisschen und dann ist das Ziel nicht ganz so präzise, wie man es halt vielleicht von einem modernen Sturmgewehr gewohnt ist. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ja.
Das war auch wieder so ein Aspekt, der liest sich irgendwie nicht so gut, wenn ich das erstmal runtergeschrieben hatte. So, ne,
ja, aber es passt zur Zeit.
Genau. Und ich fand aber auch, dass du merkst halt, das Spiel ist ja auch darauf ausgelegt, auch dass du halt mal eben nicht so genau schießen kannst und dass du halt auch länger brauchst, wenn du dann aus der Deckung springst, dann ist dein Fadenkreuz, das ist ja so ein, ne, tatsächlich ein Kreuz, das ja dann so nach der Zeit erst zusammenfährt, wenn du dann so zum Stand gekommen bist. Und du brauchst halt einfach ein bisschen Zeit, um gut zu zielen. Und irgendwie, ja, das hat ein ganz eigenes Spielgefühl dadurch und ich mochte das auch total gerne, auch wenn sich das erstmal eigentlich doof liest. So, oh, okay, alles ist langsamer, Zielen ist ungenauer, finde ich ja doof, aber nee, es hat sorgt dafür, dass es so eine ganz besondere Atmosphäre entwickelt bei diesen Schusswechseln. Und auch, dass das durchaus knackig sein kann, das stimmt, da gebe ich dir auch auf jeden Fall recht. Ich habe halt immer super viel die Leichen geplündert und dadurch dann immer relativ viel von diesen Verbänden bekommen und dann bin ich, glaube ich, ganz größtenteils durchgekommen. Ich bin auch ein, zweimal umgeklappt, aber sonst ging's. Und es ist auch immer lustig, wenn du siehst, wie Enzo dann sich verbindet und immer wieder den gleichen Arm einmal so mit Verband einkleistert. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Ich liebe Videospiellogik.
Ja, also wirklich dahingerafft hat's mich meistens nur, wenn ich einer Granate nicht mehr rechtzeitig ausgewichen bin, weil die beschmeißen dich zwar gerne mit Granaten, aber irgendwie hat Enzo dafür nicht so die richtige Gegenwehr. Also es gibt keine Ausweichrolle oder sowas. Du musst dann halt aus der Deckung aufstehen und woanders hinlaufen. Und wenn du schon leicht angeschlagen bist und nicht mehr weit genug wegkommst, reicht das manchmal nicht. Aber ja, gut, du kannst auch selbst Granaten werfen. Also du kannst dich zur Not rächen.
Ja, das Repertoire, da habe ich mich auch gefragt. So, also das sind eh so Sachen, die mich jetzt persönlich gar nicht so sonderlich kratzen. Aber ich habe mich gefragt, okay, ist das Waffenarsenal, reicht das denn den Leuten? Auch sowas wie Gegnervielfalt. Die Frage stelle ich mir bei Mafia The Old Country nicht, weil das ja alles so diese realistische Anmutung hat. Und mich hätte es eher rausgerissen, wenn dann plötzlich so ein gut gepanzerter Supersoldat um die Ecke gekommen wäre. Hier sind es halt alles gleiche Menschen, nur mit variierenden Bewaffnungen. Und das war's. Aber ich finde, das passt.
Du hast halt immer manchmal diese etwas kräftigeren mit der Schrotflinte und ansonsten halt die normalen mit ihren Gewehren und dann halt vielleicht noch ein, zwei mit Granaten. Aber das hat mich jetzt auch nicht wirklich gestört, weil es sind halt nun mal alles nur Menschen. Du bist jetzt hier nicht in einem Fantasy- oder Science-Fiction-Szenario, wo du massenverschiedene Gegnertypen erstellen kannst. Du hast es halt dann mal mit anderen Menschen zu tun. Mal sind's gegnerische Mafiosi, mal sind's Banditen, dann sind's wieder die Gendarmerie. Die sehen dann halt ein bisschen anders aus.
Ja, genau. Das ist es dann eigentlich. Aber ich kann das auch einfach nicht als Negativpunkt ankreiden. Ich finde, das passt halt einfach.
Definitiv nicht.
Und Langeweile, das hattest du ja auch gesagt, ne, durch die verschiedenen Gameplay-Elemente, die es da eben gibt. Und jetzt kommen wir vielleicht auch gleich noch zu den anderen Elementen. Aber dadurch, dass sich das so schön abwechselt, ist es auch nie, dass du dir denkst, oh, ist ja immer das Gleiche. Also dieser Moment kommt gar nicht auf, dass man sich das denkt.
Nee, ich finde auch, dass das Gameplay, ja, es steht definitiv nicht im Mittelpunkt dieses Spiels. Es ist da, um Abwechslung zu bieten, um hier und mal Action zu bieten, da und mal ein bisschen Schleichen zu bieten. Aber im Grunde sind es dann nur immer wieder Verbindungsstücke zwischen den Story-Sequenzen.
Und das klingt ja eigentlich auch schon wieder fies, aber ich muss auch sagen, überraschend.
Ja, aber es kommt halt drauf an, was man für ein Typ ist. Für mich ist sowas geil. Ich mag sowas.
Das stimmt. Da bin ich auf jeden Fall auch auf der Seite. Aber ich muss halt auch sagen, trotz alledem, also man merkt ja so jetzt bei den beiden Sachen, dass die Komplexität ist jetzt nicht wahnsinnig oder so, aber ich muss trotzdem sagen, ich hatte Spaß. Also ich hatte Spaß bei den Shootouts, beim Schleichen,
klar.
Auch wenn da gar nicht so viel drinsteckt, weil das ist halt trotzdem kompetent umgesetzt und ich hatte da nie eine Frustpassage und alles hat irgendwie einen schönen Flow gehabt.
Ja, ich hatte auch Spaß, durch die Landschaft zu heizen.
Oh ja. Na komm, dann gehen wir mal dahin.
sei es zu Pferde oder mit dem Auto. Es ist ja 1904, gab es jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Autos, deswegen fängt das Spiel erstmal eher mit dem Pferd an. Was jetzt nicht schlecht ist, es ist jetzt kein Red Dead Redemption oder so, aber es funktioniert. Und dann hast du halt verschiedenste frühe Autos. Und da es 1904 offensichtlich auch noch keine Verkehrsregeln gab und keine Verkehrspolizei, kannst du machen, was du willst. Das fand ich eigentlich ganz nett. Zumal es halt in der sizilianischen Pampa jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Verkehr gibt.
Ja, man brettert da ja eigentlich nur auf irgendwelchen ausgetretenen Pfaden.
Feldwegen rum.
Genau, ja. In Landstraßen rum. Und das, ja, finde ich auch, funktioniert sehr gut. Auch da ist es ähnlich wie beim Shooter-Part, dass ja da auch, du hast gesagt, die Autos sind halt auch altbacken und sind entsprechend behäbig, starten langsam. Du hast auch immer so von der Soundkulisse, wie dir so ruckeln und rötteln und gefühlt manchmal fast auseinanderfallen. Aber gleichzeitig ist die Steuerung dann doch wieder so modern, dass es halt dann auch funktioniert. Also wenn sie erstmal rollen, die Gefährte,
ja,
dann steuern die sich auch gut.
Sie haben es einigermaßen gut hingekriegt, dass es nicht so wird wie damals im ersten Mafia, wo sie ja wirklich auf Realismus gesetzt haben und die Autos sich steuerten wie Krütze. Das haben sie zum Glück diesmal nicht so gemacht. Was ich ja ganz nett fand, war, dass man am Anfang, wenn man so in der Story erstmals so in die Autos eingeführt wird, dass man die dann auch noch so, wie es früher halt war, manuell vorne an der Motorhaube starten musste.
Stimmt,
das fand ich sehr nett.
Ich muss sagen, beim Pferd, da ist eigentlich nur eine einzige Sache, die mich so ein bisschen gestört hat. Das war so das Geschwindigkeitsgefühl. Wenn man dem Pferd dann so ein bisschen die Sporen gibt, dann kommen diese Windschlieren auf dem Bildschirm, die irgendwie signalisieren sollen, es ist schnell. Aber
das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Das fand ich auch.
Genau, das funktioniert so mittelmäßig. Aber genau, sonst gebe ich dir auch wieder recht, das ist, funktioniert hervorragend. Es gibt da auch so ein, zwei Momente, irgendwie Verfolgungsjagden etc. Und die haben mir einfach sehr viel Freude bereitet. Also ich finde, das steuert sich gut. Und was ich noch interessant finde, auch wieder der Zeit geschuldet, in der The Old Country eben spielt, ist so die Wegfindung. Also du hast ja kein GPS-System oder irgendwie sowas, was du in einem GTA oder in einem Cyberpunk erwarten kannst, sondern du hast wirklich nur deinen Wegpunkt und musst dann erstmal deinen Weg zum Ziel selber irgendwie finden und kannst halt da noch die Karte konsultieren und so die Wege dir suchen, aber den Rest musst du halt einfach, du hast keine Möglichkeit, das währenddessen zu sehen.
Ja, wenn du in der Story unterwegs bist, weisen dir ja immer Straßenschilder den Weg zum nächsten Missionsziel.
Oh, die sind immer,
weiß nicht, ob dir das aufgefallen,
die tauchen
ist,
nur da auf, wo ich auch hin muss, oder wie?
Genau.
Ah, no, das habe ich überlesen. Ich habe irgendwann diesen Wegpunkt-Hinweis zwar gesehen, aber ich habe das irgendwie nicht gelesen.
Die haben sie ja in dem Remake vom ersten Teil auch schon gehabt, aber da war das ja sehr offensichtlich, dass das rein projizierte Pfeile waren. Und jetzt haben sie die sind immer noch so rein projiziert. Also wenn du gegen die gegenfährst, dann fährst du da durch, weil die sind nur virtuell da. Aber die sind halt so designt, dass sie aussehen wie ein Element halt, wie man so halt ein Straßenschild da erwarten würde. Das fand ich sehr cool. Ich habe das auch erst nach der Hälfte des Spiels oder so realisiert, dass die mich eigentlich zum Ziel führen. Aber ich hätte mir gewünscht, es gibt ja dann noch diesen Erkundungsmodus, also so wie freie Fahrt gab es ja früher auch, dass sie für diesen Modus irgendwie noch was eingeführt hätten, also eine Minimap oder so. Oder halt irgendwie ein Waypoint-System, was es ja auch nicht gibt. Weil sonst ist das Sammeln von diesen Zeitungen und was man da so, und Fotos, die man so einsammeln kann, doch ein bisschen schwierig, finde ich. Aber gut, das wird die wenigsten Spieler wahrscheinlich interessieren, weil so Sammelkram machen ja nur so Verrückte wie ich, die alles auf 100% spielen.
Ja, ich muss sagen, ich war auch, mich hat's gereizt in dem Moment. Ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, aber wenn wir da vielleicht auch gleich noch zur ganzen Welt kommen, ich hab da schon den Reiz gesehen. Ich hatte da schon auch ein bisschen Lust drauf. Aber gut, ich bin auch ein bisschen Completionist, also kommt immer aufs Spiel an. So als letzten Spielbestandteil, bevor wir dann nochmal zur Welt zu sprechen kommen und so vielleicht der Aufmachung, sind ja diese Messerkämpfe, die man immer wieder hat. Sag da doch mal noch ein bisschen was zu.
Da haben sie halt so ein bisschen sizilianische Kultur mit reingebracht ins Spiel, was ich ganz cool finde. So quasi das Messer als Bestandteil des Kampfes. Ich hatte ja auch die Gelegenheit, vor dem Release mit den Entwicklern ein bisschen zu sprechen. Die hatten da schon erzählt, dass das halt so, dass sie sich da auch in Sizilien richtig bei Messermachern Inspirationen geholt haben und so, weil das dort wohl wirklich ein ganz großes Ding ist in ihrer Kultur und in ihrer Tradition. Auch dieses Messerfechten ist da wohl eine große Tradition. Und das haben sie halt ins Spiel so ein bisschen mit eingebaut, dass du erstens halt immer ein Messer hast. Du hast da auch verschiedene, also wie bei Schusswaffen auch, kannst du da verschiedenste Modelle dir zulegen, die dann auch verschiedene Eigenschaften haben. Manche kann man werfen, andere sind robuster und so weiter. Die haben dann auch unterschiedliche Werte. Und die setzt du dann halt zum einen beim Schleichen ein, weil du damit halt relativ schnell Gegner ausschalten kannst, wenn du sie nicht langwierig erwürgen möchtest. Du kannst beim Schleichen damit auch Schlösser öffnen von Kisten und von Türen. Und dann kommen sie halt, ich habe es bezeichnet als Bosskämpfe, kommen sie halt für so eine Messerduelle zum Einsatz, wo du dann halt spezielle Gegner im 1:1 Duell quasi mit einem Messer bekämpfst. Und dann musst du halt immer den ihre Angriffe lesen, musst ausweichen, parieren und dann entsprechend, wenn sich die Gelegenheit ergibt, eigene Angriffe setzen.
Ich finde auch da wieder so, die reine Mechanik ist eigentlich, wenn man es auch so auflistet, relativ rudimentär, aber es funktioniert halt wieder im Rahmen perfekt. Also mir hat das immer irgendwie auch Spaß und Freude bereitet, in diese Zweikämpfe zu gehen. Und natürlich, es gibt Parieren, es gibt hier die Konter, das ist natürlich wichtig. Bei einem aktuellen Spiel darf man nicht auf irgendwelche Konter verzichten, auf Parieren verzichten. ich fand, ein, zwei Mal hatte ich so Momente, also natürlich, das hat da auch viel, ne, wenn es zum Duell kommt, auch mit Ehre zu tun. Aber es gibt auch ein, zwei Situationen, wo ich mir dachte, ah, ich glaube, eigentlich müsste das Gegenüber auf Ehre komplett pfeifen und dich jetzt einfach nur niedermachen. Aber nein,
ja,
es kommt dann doch zum Messerkampf.
Da gab es auf jeden Fall ein oder zwei solche Situationen. Also ich kann mich noch an diesen einen, der ist jetzt relativ unwichtig, so einen Banditen erinnern.
Genau, ja, den meinte ich auch.
Der steht da eh schon mit der Knarre vor dir.
Ja, es wäre so einfach gewesen für ihn.
Da, also so ein Indiana Jones Moment.
Ja, genau. Genau, das ist manchmal so ein bisschen witzig. Da merkt man halt auch wieder, okay, da versuchen sie eben diese Brücke zu schlagen, dass halt irgendwie das Gameplay da reinpasst. Aber das.
Aber ja, gut, wer weiß, vielleicht stecken wir da auch nicht drin. Vielleicht ist das wirklich so tief verwurzelt in denen ihrer Tradition, dass der das wirklich so gemacht hätte. Ich weiß es nicht.
Ja, klar, ne, du hast schon recht. Man weiß es letztendlich nicht, aber in dem Moment dachte ich mir so, weiß ich nicht. Macht irgendwie nicht so Sinn, wenn das so ein Bandit ist, der über Leichen geht und der eigentlich auch da jetzt irgendwie keiner Mafia-Familie angehört, wo dann wahrscheinlich Ehre noch mal ein bisschen größer und anders geschrieben wird. Da dachte ich so,
ja. Ja, stimmt schon.
Wir haben sie jetzt auch schon ein paar Mal gestreift, weil für mich ist das tatsächlich eines so der größten Highlights. Obwohl das vielleicht auch viele Leute ein Punkt des Anstoßes ist, weil sie da sagen, ach, da fehlt mir ein bisschen was. Und zwar die Welt und auch so ein bisschen, wie die ganze Spielwelt präsentiert wird. Wie war so da dein Eindruck?
Ja, ich hatte auch so ein bisschen meine Bedenken, weil man war von Mafia bisher halt amerikanische Großstädte gewohnt, mit viel Leben, mit viel Verkehr. Und dann jetzt hier irgendwie in die Provinz, wo nichts los ist. Aber ich fand es irgendwie ganz schön und sehr entspannt. Und auch weil die Landschaften wirklich wunderschön designt sind. Die sind so leicht hügelig. Und dann hast du diese riesigen lilanen Lavendelfelder oder große Weinberge. Und das sieht schon einfach super aus. Und dann hast du, es gibt, glaube ich, drei Orte, die ich jetzt als Städte bezeichnen würde. Das kommt natürlich nicht an die Städte der Vorgänger heran, aber es sind halt so auch so schöne, urige, italienische Städte mit entsprechenden sogar Orten, die man aus Mafia 2 wiedererkennt, weil da spielt ja die erste Mission auch auf Sizilien.
Genau.
Und dann hier und da halt immer so kleine Dörfchen noch dazwischen. Und was ich ganz cool fand, ist, dass du dann, wenn du da durch die Gegend fährst, dann kannst du auch die Bauern beobachten, wie sie auf ihren Feldern arbeiten. Es ist allgemein relativ wenig los, aber wenn man genau hinguckt, sieht man dann schon, oder im Wald findest du dann irgendwelche Holzfäller zu Werke gehen. Es ist alles schon ganz nett gemacht. Es ist halt jetzt sicherlich nichts für Leute, die eine super belebte Spielwelt erwarten. Es ist keine Red Dead Redemption Welt, wo auch alle 5 Meter irgendwelche Tiere rumeiern. Das gibt's jetzt auch nicht. Aber für das, was sie sein will, sie ist ja halt in der Story, wie gesagt, wirklich einfach nur eine Kulisse, macht sie das perfekt.
Ja, finde ich auch. Also ich habe mich tatsächlich so richtig in diesen Ort verliebt. Ich glaube, ich muss auch auf Sizilien Urlaub machen. Also das ist alles so wunderschön da. Diese sonnengefluteten, auch diese Städte mit diesen bröckelnden Steinfassaden, aber auch alles so muckelig eng gebaut. Und
ja, das Lustige ist ja, das Spiel vor über 100 Jahren, aber ein Kollege, der schon mal auf Sizilien im Urlaub war, meinte, das sieht heute immer noch so aus.
Ja, ich glaube auch, das hat schon noch zu großen Teilen eben so diese Anmutung. Deshalb muss ich da, glaube ich, mal hin. Aber auch, was du gesagt hattest, so, es stimmt, gerade so jetzt auf diesen offenen Feldern, sage ich mal, da passiert relativ wenig. Ab und an fährt man vielleicht doch ein Auto vorbei oder irgendwelche Leute auf Pferden, die auf an die vorbeireiten, hier und da vereinzelte Leute. Aber gerade in den Städten finde ich es eigentlich ganz gut gemacht. Da sind ja dann schon ein paar mehr Leute. Aber vor allen Dingen haben die EntwicklerInnen es geschafft, so eine Atmosphäre über den Sound zu erzeugen. Du hast überall Gemurmel und manchmal auch tatsächlich Gespräche, die du mal doch lauschen kannst. Und dadurch, finde ich, erzeugen sie dann doch irgendwie so was Lebendiges. Und gerade wenn man sagt, ja, es ist eine Kulisse, eine Open-World-Kulisse, haben sie es aber trotzdem geschafft, das irgendwie nicht so steril und leblos zu machen. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade Mind's Eye gespielt. Und Mind's Eye, da ist es ähnlich im Sinne von, diese Open-World ist halt eine Kulisse. Aber sobald du diese Kulisse erkundest, merkst du halt, wie steril und tot das alles ist. Also da gibt es gar kein Leben und da laufen wirklich nur kopflose NPCs von A nach B, ohne Ziel und ohne Plan. Und hier hast du halt doch das Gefühl, ah, okay, ein bisschen mehr Leben steckt da drin. Du, auch wenn die jetzt natürlich nicht, wie du es gesagt hast, bei Red Dead Redemption NPCs sind mit einem krassen Tagesablauf oder sowas, das gibt's hier jetzt in dem Sinne auch nicht im Detail. Aber es atmet, es lebt und es tobt und es ist toll.
Es hat jetzt auch keinen aktiven Tagesablauf, das Spiel. Also die Missionen wechseln die Tageszeit, wie sie es gerade brauchen. Und wenn du im Erkundungsmodus unterwegs bist, ist, glaube ich, immer dieselbe Tageszeit. Also zumindest habe ich jetzt noch nicht gemerkt, dass da irgendwie ein Tag-Nacht-Wechsel gäbe.
Genau, voll. Ja, und vielleicht auch noch mal so grafisch auch was wieder gut auf die Story halt einzahlt, weil ich auch finde, dass die Gesichtsanimationen fantastisch sind. Also größtenteils jetzt von Neben-NPCs jetzt mal abgesehen, da merkt man schon hier und da, dass sie so ein bisschen steif sind. Aber das ist eigentlich auch irrelevant, weil du gar nicht so nah an die Rand springst. Aber gerade in den Story-Sequenzen und wenn man dann mit den Hauptcharakteren zu tun hat, sehen die schon sehr, sehr fantastisch aus und transportieren halt auch dieses Schauspiel richtig, richtig super. Da hilft die Grafik da auch noch mal, die ich halt insgesamt sehr, 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 sehr rund finde.
Ja, definitiv. Also die Charaktere sind mir auch positiv aufgefallen und die Landschaften fand ich super. Die Gebäude meistens sind auch sehr schick. Also wenn es wichtige Gebäude sind, also in der Stadt stehen auch ein paar so eher generische Gebäude rum. Aber zum Beispiel die Villa vom Don Torrizo zum Beispiel, die sieht super schön aus. Und was ich auch gut fand, ist, dass es nicht ganz so sehr unter den typischen Unreal Engine 5 Krankheiten gelitten hat. Also häufig krümeln die ja ganz gerne, wenn das Upscaling zu krass wird. Das ist hier nicht so. Also habe ich jetzt zumindest, so wie ich es gespielt habe, in den Einstellungen nicht gehabt.
Ja, ich auch nicht.
Ich fand es auch gut, dass sie wirklich alle vier großen Upscaling-Methoden zur Verfügung stellen, dass sich jeder aussuchen kann, was er gerne hätte für seine Grafikkarte. Und ich fand es auch, es lief bei mir auch relativ flüssig. Also ich habe eine RTX 4080 im Einsatz gehabt und bei 4K mit maximalen Einstellungen lief es eigentlich ganz gut bei 50 bis 60 FPS. Das fand ich okay. Da kann man sicherlich noch was rausholen, indem man nicht alles auf höchste Einstellungen dreht. Aber ja, ich fand es eigentlich ganz gut.
Ich habe es tatsächlich an einem Gaming-Laptop gespielt mit einer GeForce RTX 4060. Aber es lief auch da. Ich habe es nicht ganz auf den absolut hohen Einstellungen gespielt, aber es lief wirklich überraschend gut. Also und sah dabei fantastisch aus.
Also ich weiß nicht, ob du das beobachtet hast. Das Einzige, was mir so technisch aufgefallen ist, dass es bei den Übergängen zwischen Cutscenes und Gameplay und zurück, dass es da manchmal ganz leicht gestockt hat.
Ja, ist ja, glaube ich, auch so ein sehr beliebter Fehler. So, aber das kaufe ich ab. Das ist in Ordnung, finde ich. Da ging mir jetzt nicht die Wutader auf oder so.
Nee, das ist jetzt nichts, was irgendwie groß stört.
Und ich muss auch sagen, so was Bugs und Fehlerchen angeht, habe ich auch sehr wenig gesehen. Also ab und an gab es mal so ein bisschen Kollisionsabfragen-Probleme. Ich bin einmal ganz kurz mit dem Auto, glaube ich, war das, in der Welt hängen geblieben. Aber auch da total interessant, dass das Spiel direkt darauf reagiert hat und gesagt hat, hier, du kannst dich mit dieser Taste zurücksetzen. Und dann war ich wieder auf der Straße und alles war fein.
Das hatte ich nicht. Und ich hatte auch sonst keine wirklich nennenswerten Bugs, außer mir ist zweimal passiert, dass ein NPC, dem ich folgen sollte, dass der seinen Weg nicht gefunden hat.
Oh, okay.
Der ist dann irgendwie kopflos hin und her gelaufen und nicht irgendwie dahin, wo er eigentlich hin sollte. Und da musste ich dann jedes Mal den Checkpoint neu laden. Aber ja gut, das ist...
Aber da hast du nicht viel Zeit verloren.
Nee, der Checkpoint war meistens direkt davor. Also das ist halt noch so ein Ding. Ich bin eigentlich kein Fan davon, wenn Spiele absolut keine Speichermöglichkeiten haben, was hier in diesem Fall auch der Fall ist. Also es gibt einen zentralen Autosave, der ständig überschrieben wird und das war's. Und das ist eigentlich ein Kritikpunkt. Zum Glück hat's mich nie irgendwie so sehr irgendwo zerhauen, dass ich auf Save Games angewiesen gewesen wäre.
Ja, dafür läuft das Spiel, was wir, glaube ich, ja auch schon gesagt haben, so recht smooth, ne? Also das, es gibt ja wenig irgendwo Frustpotenzial oder so. Das ist alles darauf ausgelegt, dass es so einen schönen Erzählfluss und halt hauptsächlich die einen Fokus so auf das Erlebnis setzt. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich jetzt so in der Besprechung von The Old Country, da bin ich einfach auch sehr gespannt, was da nachher bei rauskommt, weil ich weiß, dass es auch Leute gibt, die denen so eine Art von Spiel so ein bisschen zuwider ist. Weil man muss es ja sagen, wenn du keine Lust hast, dieser Inszenierung zu folgen. Ich habe das beispielsweise, wenn du so Situationen hattest, entweder Verfolgungsjagden oder Wettrennen oder so, dass du halt gemerkt hast, okay, da ist super viel Gummibandeffekt dabei, ne? Egal, ob ich jetzt super schnell bin, ich schaffe es einfach nicht so schnell, irgendwie das Ziel einzuholen. Oder auch wenn ich mal vielleicht nicht ideal fahre oder vielleicht sogar einen Unfall baue, dann habe ich meistens trotzdem immer noch die Möglichkeit, mein Ziel einzuholen, weil der dann halt netterweise so ein bisschen auf mich wartet. Und da merkt man, dass denen halt die Inszenierung so wichtig ist.
Ich habe solche Sachen aber auch verkackt. Also man kriegt das auch hin.
Okay, okay.
Also ich habe das Autorennen habe ich einmal völlig verloren.
Okay.
Weil ich irgendwo permanent gegengefahren bin. Und ich habe auch so eine Verfolgungssequenz habe ich irgendwie mal da, XY ist entkommen, bla. Weil ich irgendwo Scheiße gebaut habe unterwegs. Also das ist schon möglich, aber du hast schon recht, diese Sequenzen sind schon stark geskriptet. Und es ist definitiv so, Spiele, die mit Story und Inszenierung nicht viel anfangen können, die sind hier leider falsch.
Ja, weil, also ich glaube, es gibt da halt auch einfach Leute, die dann auch absichtlich mal abseits des Weges schauen. Und ich bin dann halt ganz oft so, dass ich mir halt denke, nee, ich folge dieser Erzählung, weil ich die halt total toll finde. Und ich möchte gar nicht, weiß ich nicht, jetzt random NPC XY irgendwie dabei zugucken, wie so sein Tagesablauf ist. Und dann merke ich, da passiert ja gar nicht viel. Sondern ich habe einfach so die Illusion, die mir da vorgegaukelt wird, akzeptiert. Und das muss man halt.
Das schafft das Spiel meiner Meinung nach aber auch richtig gut, dafür zu sorgen, dass du gar nicht auf die Idee kommst, irgendwie da abzuweichen. Weil du halt wirklich ständig irgendwo machst was für X, dann wirst du damit fertig, dann kommt plötzlich Y, hier, komm mal schnell mit und dann geht's schon weiter.
Mhm. Ich habe tatsächlich, es gab so ein, zwei Situationen, wo ich dann mal dachte, ach komm, ich reize jetzt diese Situation aus. Also beispielsweise, ich versuche es wieder irgendwie vage zu halten, du musst eine Person beschatten bei Dingen, die sie vielleicht nicht machen sollte. Und dann stehst du da an so einem Fenster und kannst da so reingucken und da bin ich am Ende einfach mal ein bisschen stehen geblieben, weil ich wissen wollte, okay, wie reagiert das Spiel da drauf? Und das Interessante ist, dass da wirklich sehr viel Dialog noch oder Monolog passiert. Also du hast relativ viel, was da noch auf dich reagiert. Und das fand ich dann wieder stark. Also ich, auch obwohl ich da stehen geblieben bin, habe ich mich gar nicht so rausgerissen gefühlt, sondern es hat irgendwie noch Sinn gemacht. Und das muss man halt auch erstmal hinkriegen, ein Spiel so durchzuplanen, dass auch so eine Situation, dass da irgendwie drauf reagiert wird. Und da habe ich einfach generell das Gefühl, dass Hangar 13 hier dieses Spiel einfach sehr, sehr durchdacht hat. Und damit können wir ja vielleicht noch einmal so abschließend zum Fazit abbiegen. Ich hoffe, haben wir irgendwas verpasst, irgendwas nicht besprochen?
Ich würde noch erwähnen wollen, ich habe es in drei Sprachvarianten gespielt.
Oh ja, guter Punkt.
Auf Deutsch ist es okay. Jetzt nichts Weltbewegendes. Auf Englisch fand ich es auch gut. Und was ich auch sehr toll fand, ist, dass es eine sizilianische Sprachausgabe gibt. Die bringt halt einfach noch mal so ein bisschen Pep, wenn die dann auch wirklich Italienisch sprechen da. Es ist halt wie wenn man JRPGs auf Japanisch spielt.
Ja, es hat dann noch mal eine ganz eigene Atmosphäre. Ich bin tatsächlich jemand, ich habe immer keine Lust, Untertitel zu lesen. Weil, ja. Aber ich auch gerade hier mir dachte, ich möchte so dieses ganze Mimikspiel und so das ganze Schauspiel auch wirklich komplett sehen. Und wenn meine Augen dann runterwandern müssen zum Untertitel, habe ich immer das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Und deshalb habe ich mich tatsächlich für die englische Sprachausgabe nachher entschieden. Ich finde auch die deutsche, damit habe ich angefangen, einfach so aus Interesse, finde ich, macht es gut, macht einen guten Job und funktioniert auch echt gut. Also gerade wer eine deutsche Sprachfassung bevorzugt, der wird hier meiner Meinung nach auch glücklich werden. Aber die englische Version bringt halt da dann zumindest so diesen starken italienischen Akzent rein und auch nicht so diesen unangenehmen vorgegaukelten, sondern ich habe das Gefühl, hier sind wirklich Leute, die Italienisch sprechen und jetzt Englisch reden. Und ist natürlich auch nicht authentisch in dem Sinne, weil warum sollten sizilianische Mafia-Menschen auf Sizilien jetzt Englisch miteinander reden? Aber das hat so ein bisschen geholfen, einen das trotzdem irgendwie als glaubwürdig zu verkaufen.
Ja, es hat auch so ein bisschen diesen Touch wieder von diesen Hollywood-Filmen, wenn man die mal auf Englisch gesehen hat. Also da der Don ja auch diese etwas rauchigere Stimme im Englischen hat, passte das halt immer ganz gut.
Diese geile, heisere Stimme. Da sind wir wieder bei Don Puglisi. Ich finde den so gut. Der hat da so eine ganz eigene Art. Und das ist fantastisch.
Was ich noch erwähnen wollte, was mir wirklich gut gefallen hat, sind die Verbindungen, die sie gemacht haben zu den Vorgängern. Die sind nicht on the nose. Die muss man erkennen können. Dazu muss man die Vorgänger ziemlich gut kennen. Ich will sie jetzt auch nicht verraten hier, aber ich fand das richtig geil, weil das belohnt mich so als Veteran der Reihe.
Ich muss ja dazu sagen, ich habe ein super schlechtes Namensgedächtnis und entsprechend sind mir ein, zwei Verweise, wenn ich nicht gleichzeitig den Review-Guide mir angeschaut hätte, wären die mir echt durch die Lappen gegangen, bin ich ehrlich, weil ich das nicht direkt verbunden hätte.
Der eine, der im Review-Guide erwähnt wurde, der wäre mir auch durch die Lappen gegangen, wenn ich nicht nochmal nachgegoogelt hätte, wie denn der eine hieß.
Okay. Aber auf jeden Fall sind da Leckerlis versteckt für Serienveteranen. Und du hast ja auch schon gesagt, die eine Stadt in diesem fiktiven Sizilien, San Celeste, spielt auch in beispielsweise Mafia 2 eine große Rolle. Aber eine kleine Rolle zumindest.
Das erste Kapitel spielt halt da, ja.
Und das ist mir zumindest dann auch noch aufgefallen. Da war ich so, cool, das kenne ich irgendwoher. Immerhin das. Wir haben jetzt so ein paar Sachen auch im Gameplay jetzt nicht erwähnt. Du kannst ja unterschiedlichste Dinge sammeln, die jetzt, aber also ich habe auch ehrlich gesagt ganz oft gar nicht verstanden, okay, was bringt mir das? Du hast so Fuchsstatuen, die du finden kannst. Du hast so Heiligenkarten, du hast Zeitungsausschnitte. Das ist irgendwie alles ganz nett, aber gerade wenn ich nicht weiß, okay, welchen Vorteil bringt mir das, wenn ich die jetzt suche und sammle, hat mich das so ein bisschen demotiviert, die mir zu schnappen.
Ja, diese Artefakte und die Füchse kannst du, glaube ich, gegen Geld eintauschen.
Die Füchse? Echt?
Wenn man alle hat, soweit ich das mitbekommen habe.
Okay.
Und die anderen sind halt einfach nur so Sammelgegenstände. Und dann gibt's halt noch, es gibt halt noch diesen Rosenkranz, den man mit kleinen Boni ausstatten kann, aber das ist alles ganz nett, aber für ein Actionspiel halt auch ausreichend. Es wird jetzt dadurch jetzt nicht zum Rollenspiel oder sowas.
Nee, voll. Ich muss auch da gestehen, witzigerweise, ich bin dann so der Geschichte gefolgt, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, irgendwann mal wieder zu diesem Shop zu gehen. Das habe ich dann nicht zum Ende, aber erst so in den letzteren Kapiteln irgendwann mal wieder gemacht. Und dann war ich so, hier kann ich die weiteren Slots für den Rosenkranz freischalten, damit ich halt diese ganzen Dinger ausrüsten kann, die ich die Geschichte übergesammelt habe. Aber hat auch nicht so den spielerischen Unterschied gemacht.
Ja, das sind kleine nennen die Boni, aber die jetzt nicht den spielerischen Unterschied machen.
Ja. Ja, Matthias, ich glaube, wir kommen auf eine relativ ähnliche Meinung, was dieses Spiel angeht. Vielleicht magst du noch einmal resümieren, wie du The Old Country jetzt insgesamt fandest.
Ich fand es insgesamt eine sehr, sehr gelungene Rückkehr zur alten Mafia-Formel, dass einerseits seine packende Erzählung und die tollen Charaktere in den Mittelpunkt stellt und halt den Spieler so fesselt quasi mit seiner Geschichte und trotzdem ein recht abwechslungsreiches Gameplay bietet mit dem Stealth, mit den Action-Einlagen und dann den ruhigen Momenten und so weiter. Von daher, also für Mafia-Fans ist es genau das richtige Spiel. Und deswegen kriegt es von mir auch den Daumen nach oben und den moderaten Preis von 50 Euro ist es auf jeden Fall mehr als wert.
Stimmt, gut, dass du das auch noch erwähnst, weil das finde ich ist, also Klar, manche Leute werden jetzt wieder die Spielzeit dagegen rechnen. Wir haben eben gerade kurz auch mal ja verglichen. Ich bin ungefähr so bei 15 bis 16 Stunden gelandet. Du bist sogar ein bisschen schneller durchgekommen.
Ja, 13 Stunden hatte ich grob auf mir ausgerechnet. Es gibt ja leider keine Ingame-Zeitanzeige. Ja, und dann kann man noch ein paar Stunden dazu rechnen, wenn man sich im Erkundungsmodus noch irgendwie die Welt anschaut.
Aber was ich auch bei mir erlebt habe, war, dass ich es total genossen habe, durch diese Welt zu laufen, also beziehungsweise sagen wir eher gehen, zu spazieren. Weil ganz oft gab es so Momente, klar, ich hätte laufen können, aber ich dachte mir so, nö, ich lasse mir jetzt diese Zeit, ich schaue mich um, ich genieße die Umgebung, ich genieße diese Atmosphäre und ja, da habe ich mir echt gerne Zeit gelassen für. Vielleicht kommt dadurch auch meine Spielzeit. Aber ja, schließe ich mich dir vollkommen an. Also ich finde diese Rückbesinnung richtig, richtig fantastisch. Also ich glaube, auch wenn ich super happy mit der Geschichte bin, mit den Charakteren, dass es hier und da so in der Story schon auch noch ein bisschen mehr Mut hätte geben können an ein, zwei Stellen. Aber ich finde auch, das ist eine tolle Rückbesinnung. Es nimmt die Stärken dieser Serie und baut sie halt richtig aus, bringt sie so in die Jetztzeit. Und ich habe jede Minute genossen und bin einfach sehr, sehr happy, dass es dieses Spiel gibt und bin auch total gespannt, wie jetzt das weitere Medienecho ausfällt. Und ich drücke diesem Spiel ganz, ganz viel Daumen, weil ich mir einfach hoffe, dass da auch bald dann, ja, bald relativ, aber irgendwann auch mal wieder ein Nachfolger kommt und der dann vielleicht auch wieder andere Dinge wagt und probiert und macht.
Definitiv. Also ich hoffe wirklich, dass das Spiel Erfolg hat und dann den Entwicklern zeigt, ja, so muss es sein und so hat es auch Erfolg.
Weil gerade so diese storygetriebenen, also es muss ja nicht mal diese Fake Open World sein, in Anführungszeichen, aber gerade auch so diese storygetriebenen Erlebnisse, ich genieße sowas immer und ich finde, das ist auch eine schöne Abwechslung zu so Megalomanie-Spielen, die gefühlt 100 Stunden fressen. Wir kommen jetzt aus einer Zeit, wo wir Death Stranding und keine Ahnung was alles hatten. Und ich finde das einfach toll, dass wir da so einen Gegenentwurf haben. Und ich finde, das ist ein genau guter Rahmen. Ja. Es ist ein guter Preis. Und ich finde ganz viele Sachen einfach toll an diesem Spiel.
Tja, definitiv.
Cool. Dann sind wir doch einer Meinung. Jetzt erinnere ich mich noch. Was hast du dem Spiel für eine Wertung gegeben?
Eine 9 von 10.
Oh, siehst du mal, sind wir auch wieder gleich. Ja, sehr gut, cool. Das freut mich. Dann haben wir auf jeden Fall beim richtigen Spiel zusammengefunden. Ich hoffe, wir können bald mal wieder schnacken. Mir hat das sehr viel Freude bereitet und das zu diesem wunderschönen Spiel.
Ja, gerne, gerne.
Cool, dann danke ich dir. Hab noch einen wunderschönen Tag und ihr da draußen hoffentlich auch. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.